Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lupin-Rainer Doppelpack. Mir gegenüber natürlich wie immer Max. Hi, wie geht es dir? Mit die Frage etwas ironisch gemeint.
Ja, noch geht es mir, glaube ich, gut, aber bisschen Halsschmerzen und du bist ja bisschen schlimmer krank. Aber
wir haben schon in der Vorbesprechung gesagt, dass das die Bazillenfolge. Also bei dir bahnt sich irgendwas an der Mandel an.
Ja.
Und mich hat irgendwas anderes erwischt. Hoffentlich nicht Corona, muss nachher nochmal einen Test machen. Aber wir sitzen ja bei zu Hause in unserem Kämmerlein und sind alleine und ja. Genau, treffen heute auch dann wahrscheinlich keinen. Trotzdem, deswegen wird es vielleicht etwas kürzer, die Folge, und ein bisschen gediegener, heute mal entspannter.
Also nicht schön so viel Teechen rumschreien wie sonst, weil wir es immer machen.
Genau. Also, schön, ich sitze hier auf jeden Fall schon mal schön mit dem Teechen aus meiner Hertha-Taste, so wie es sich gehört. Normalerweise ja mit dem Kaffee, aber jetzt heute mal mit dem Tee, schön Kamille. Und wir würden heute mal ein bisschen ganz entspannt über Fußball und Bundesliga sprechen, vielleicht ein bisschen über Europa. Hast du Themen mitgebracht, Max, wie letzte Mal?
Oder Ideen? Nee, das Einzige, was sich, glaube ich, verändert hat, oder was sich getan hat seit unserer letzten Aufnahme, ist, abgesehen von dem ganzen Spieltag, der passiert ist, ist der Trainer vom VfB Stuttgart, Pellegrino Materazzo, ist nicht mehr Trainer vom VfB Stuttgart.
Ja, genau. Wurde entlassen, und ich glaube, und ich habe das irgendwie gelesen, und das war ja so ein bisschen klar. Ich finde immer witzig, wenn es dann heißt, es ist Krisensitzung und so, und dann auch heißt, ob er noch eine letzte Chance bekommt und so. Ich meine, wenn es schon so eine Krisensitzung gibt, dann ist ja auf jeden Fall, dass das irgendwie in den nächsten Tagen auf jeden Fall passieren wird eigentlich, und die letzte Chance ist dann eigentlich auch nur ein bisschen Quatsch. Jetzt werde ich wieder dauernd angerufen wegen meinem Krankmeldungen. hoffentlich wird das nicht so oft irgendwie noch unterbrechen. Wo waren wir gerade?
Pellegrino Materazzo.
Ah, genau.
Und dass sich das immer schon anbahnt, wenn die Krisengespräche beginnen. Ja, dann ist eigentlich immer nur noch eine Frage des Wann und nicht.
Ja, das genau, und das Ob und die Frage. Ist auch dann immer Quatsch zu überlegen, ich finde es dann sogar schon Quatsch zu überlegen, ob man dem dann noch ein Spiel geben sollte, weil es, also, es ist halt eine Krisensitzung dann, und was wird da wohl rauskommen? Da wird ja jetzt nichts komplett überragend Neues rauskommen. Ach krass, auf jeden Fall weiß ich, dass er gegen Bochum oder wer auch immer der nächste Gegner ist, gewinnt, so, also, ja. Da wird ja jetzt nichts Besonderes rauskommen, so, und deswegen, also es ist ja offensichtlich, aber sehr geräuschlos, es ist beiderseitiger Respekt, und so ist er halt nicht mehr zu halten gewesen.
Ja.
Aber die Fans mögen ihn weiterhin. Materazzo, glaube ich, steht immer noch zum Verein. Ich glaube, es war leider nicht mehr als umzudrehen, aber es war jetzt
eine alte sehr entspannte Floskel mal auszupacken. Fußball ist natürlich ein Ergebnissport, und da hilft auch die Sympathie und ich weiß nicht was, nicht viel. Da ist halt diese Saison zu wenig. Und ja, dann muss Stuttgart auch eben die Punkte einfahren gegen die anderen Teams unten. Gut, Union ist jetzt kein Team von unten, aber ja, das war jetzt, wie du schon meintest, irgendwie dann ein bisschen, gut, gegen Union kann man mal verlieren, aber ist dann am Ende einfach nur so, was es fast zum Überlaufen gebracht hat, und war ja dann eigentlich auch schon abzusehen.
Auf jeden Fall. Es gibt so ein paar Namen, die quasi so jetzt in der Verlosung sind. Ein paar haben auch schon jetzt abgesagt, wenn man an Scholt Löw denkt. Dino Topmöller von Bayern ist auch im Gespräch, soll aber angeblich auch abgesagt haben.
Als ich erst mit Löw gelesen hatte, der war ja, glaube ich, war seine letzte Stelle Co-Trainer bei Tuchel.
Genau, unter Tuchel, ja.
Als ich erst nur das gelesen hatte, da habe ich schon an Jogi Löw gedacht, wobei das eigentlich auch eine witzige Personalie wäre, Jogi Löw zu VfB Stuttgart.
Ich glaube auch, dass kein Blatt sich hätte das entgehen lassen, zu schreiben, Löw kommt zu Stuttgart, also halt so das auch zu tickern immer. Tedesco hat auch abgesagt, glaube ich. Also mal gucken, wer kommt. Adi Hütter ist im Gespräch, Sebastian Hoeneß im Gespräch. Mal gucken.
Das ist halt krass, oder halt so alle Trainer, die irgendwie vor ein paar Monaten bei den Clubs rausgeworfen wurden oder weiß ich nicht was, haben dann immer, sobald einfach ein Club frei wird, so direkt wieder einen neuen Job. Das ist halt krass, wie schnelllebig so der Fußball ist. So, du bist in einem Monat zu schlecht für den einen Club und dann so ein paar Wochen später bist du auf einmal wieder auf der Liste für den nächsten Club. So kann sich das immer so schnell wenden.
Auf jeden Fall, das einmal, was ich auch interessante Namen finde, ist zum Beispiel Klaus in Nürnberg, aus Nürnberg, der jetzt auch gefeuert wurde, für Weinziel gekommen ist. Und es ist immer, ich finde es immer lustig zu spekulieren, das weißt du ja, und du bist ja immer so, sagst, guck einfach, was kommt, und dann werden wir es schon sehen. Übrigens, witzigerweise ist kein Thema, also zumindest habe ich diesen Namen noch nirgendwo gehört, ist Florian Kohfeldt, ne? Also, das ist jetzt auch nicht unbedingt positiv für ihn auszulegen, würde ich sagen.
Nein, ich glaube, der ist einfach nicht für einen Abstiegskampf gemacht, der ist für Meisterschaft gemacht.
Ich glaube, er wird Interimstrainer bei Bayern München, falls sie dann Nagelsmann schmeißen.
Ja, auf jeden Fall. Okay. Da denke ich, wird Kohfeldt die erste Nummer sein.
Das weiß ich nicht. Ich hätte übrigens gedacht, wenn wir jetzt gerade schon beim Thema Trainerwechsel sind, dass es für Nagelsmann ungemütlicher werden könnte in München, weil eben Tuchel jetzt frei ist. So, weißt du, was ich meine? Also,
ich weiß nicht.
Es ist halt so, weil es halt nicht läuft und dann.
Na, ist ja nicht so, als wäre Tuchel jetzt so auf einmal der erste Trainer, der irgendwie eine Option in gewisser Weise darstellt für Bayern. Also, klar, wirklich eine ernsthafte Option, da muss dann schon immer viel passen, aber ich meine, nur weil jetzt ein deutscher erfolgreicher Trainer, sag ich mal, verfügbar ist, glaube ich jetzt nicht, dass Bayern jetzt weniger an Nagelsmann erstmal festhält oder.
Ja, das stimmt, aber es gibt ja immer so Stimmen, die dann immer irgendwas erzählen. Und also dann
ich glaube, das liegt in allererster Linie immer an seiner Leistung oder beziehungsweise der Leistung vom Team und nicht an dem, was es für Angebote gibt.
Auf jeden Fall. Übrigens auch ein bisschen an der Leistung von Brazzo. Dieser Transferphase, der jetzt nicht so gut gelaufen ist. Jedenfalls Stuttgart. VfB Stuttgart, obwohl, sie haben Mané gekauft, also so schlecht ist jetzt auch nicht gelaufen. Aber Stuttgart, weiß ich nicht. Was wäre, also, wenn ich einen Tipp abgeben müsste, würde ich sagen, dass ein No-Name-Trainer kommt, also dann Langfristlösung wird, den man jetzt noch nicht kennt, zum Beispiel aus der Jugend oder so.
Ja, also ich glaube auch eher sowas als, ich finde es auch immer, also ich weiß nicht, wenn ich mir jetzt vorstelle, wenn Bremen einen Trainer sucht, so Ole Werner ist jetzt in dem, also fällt jetzt nicht unter folgende Kategorie, die ich nennen will, finde ich es immer doof, wenn man dann so einfach einen verbrauchten Bundesliga-Trainer irgendwie nimmt, den man schon so von 7 anderen Clubs kennt, also klar, ein Trainer, den man jetzt kennt, vielleicht von einem Club oder so oder von 2, ist immer was anderes, aber auch wenn er vielleicht oftmals gute Arbeit gemacht hat, aber irgendwie, wenn ich mir so denke, so ein Bruno Labbadia wird dann Trainer von meinem Verein, dann denke ich mir immer, ja gut, der ist dann auch in einem Jahr wieder weg, weil dann irgendwie läuft es wieder nicht und ist irgendwie so eine Lösung, die man nicht kennt, finde ich eigentlich immer ganz cool, wenn es jetzt, wenn ich jetzt aus VfB Stuttgart-Fansicht denken würde, weil man mit einer Lösung, die man nicht kennt, da habe ich auch das Gefühl, da wird sich wahrscheinlich, also auch bei anderen Lösungen wird man sich ernsthaft mit auseinandergesetzt haben, aber da macht es gar nicht erst den Anschein, als würde man sagen, ja, der war bisher auch bei anderen Vereinen gut, dann nehmen wir den einfach so, sondern eine Lösung, die man nicht kennt, da wird man ja schon den irgendwie unter Beobachtung gehabt haben oder den aus der eigenen Jugend die Verantwortlichen kennen.
Das auf jeden Fall, trotzdem finde ich schon, dass manchmal so Trainer bei Mannschaften geschmissen werden, die woanders dann doch performen können. Also es ist jetzt nicht klar. So. Also ich finde schon witzig, dass auch andere Mannschaften mal andere Trainer anstellen, die halt schon mal irgendwo gewesen sind, wo es so nicht so funktioniert hat. Ich würde zum Beispiel jetzt nicht Sebastian Hoeneß als verbrauchten Bundesliga-Trainer beschreiben.
Der hat 2 Jahre in Hoffenheim gearbeitet. Nur bei Hoffenheim.
Genau. Übrigens glaube ich, dass Pellegrino Matarazzo der dann quasi jetzt im normalen Bundesliga-Regal zusammen mit Reis der begehrteste sein wird. Also ich glaube, der Name wird jetzt bei jedem Fliegen irgendwo das genommen werden.
Also, das ist halt das Witzige, sobald jetzt wieder ein Trainer gesucht wird, ist er wieder der Erste, der dann genannt wird.
Auf jeden Fall, Und er irgendwann nimmt das auch überhand an Trainern, die nicht über irgendwo angestellt sind, die dann aber noch frei sind. Also so Hoeneß, jetzt Matarazzo, Reis sind halt schon Namen, die auf jeden Fall Bundesliga-Potenzial zumindest, würde ich sagen, haben und spannend für manche Teams sind.
Ja, deswegen sollten wir vielleicht doch nicht so viel unbekannte Trainer neu reinholen, damit das Trainerkarussell nicht immer größer wird, dass quasi immer mehr in den Pool kommen, in die Verlosung.
Ja, eben.
Wenn jetzt ein neuer bei Stuttgart dann wieder gekündigt wird, dann haben wir wieder einen neuen, der einfach bei jedem Club erstmal im Gespräch ist.
Das, ja gut, der muss kurz wenigstens gut funktionieren. Ja. Also das ist schon als Voraussetzung. Das heißt also mindestens ein Jahr sollte man da schon Zwischenzeit haben, aber ich weiß, was du meinst. Ja.
Also wenn Ole Werner irgendwann mal nicht mehr über Bremen ist, ist er auch neu in der Bundesliga-Verlosung, würde ich sagen.
Das auch, aber ich glaube, Ole Werner ist eher ein aktuell in der Form, dass man sagt, den wird man verlieren, anstatt ihn zu kündigen.
Ja, ja, klar.
Würde ich sagen.
Ja, also, nee, ich meine nur generell, angenommen, in einem Jahr läuft es jetzt nicht, dann glaube ich, wird der nicht wieder irgendwie bei Hannover oder Paderborn im Gespräch sein, sondern einfach auch bei irgendwelchen Bundesligisten, so wenn Köln dann den nächsten Trainer sucht, wird Ole Werner als erstes wieder im Gespräch sein oder so.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass Ole Werner zum Beispiel, das ist richtig viel Überlegung, also viel zu weit gedacht, aber dass Ole Werner zum Beispiel Thema sein sollte, weil Oliver Glasner in Frankfurt nämlich ja auch öfter thematisiert wird bei größeren Clubs zum Beispiel.
Mhm.
Und dass man dann halt so eine Wechsel macht, und es hat ja bis jetzt in der Bundesliga selten funktioniert, dass man immer zu viele Wechsel gemacht hat, einfach unter sich, also Rose, Glasner, Hütter war er zum Beispiel, dass es eigentlich nie so richtig klappt. Da muss man mal gucken, wie sich das entwickelt. Jedenfalls, Matarazzo ist weg. Mal gucken, wer neuer Trainer wird. Wir haben noch keine Info. Ich wissen nur, dass der irgendein unterer, also irgendein Co. oder aus der Jugend oder so Trainer übernehmen wird jetzt gegen Bochum. Aber ansonsten, das
wäre auch witzig, wenn einer von den drei Neuen aus dem Vorstand da übernehmen würde. Irgendwie Khedira oder so.
Auch witzig.
Auf einmal dann doch eine neue Lösung als Trainer wäre. Aber ich glaube, ich weiß gar nicht. Also wer war das nochmal? Khedira, Hitz? Nee. Khedira, Lahm und...
Und noch einer. Gentner? Nee.
Ich weiß gerade gar nicht mehr. Aber nee, auf jeden Fall, ich bin mir gar nicht sicher, ob Khedira und Lahm überhaupt Trainerlizenzen bisher schon gemacht haben.
Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Khedira hat irgendwas mit Management gemacht.
Mhm. Und Lahm ist EM-Botschafter.
Genau, ja. Und der Dritte im Bunde, weiß man auch nicht so richtig, was der beruflich macht. Aber, ja, gehen wir weiter, würde ich sagen. Gestern war Europa League, Conference League, dann war Champions League die Woche. Willst du da
teilweise, was davon? Teilweise wieder natürlich standesgemäß traditionell blamiert die Deutschen. Schön Köln gegen Partizan Belgrad, Hin- und Rückspiel verloren.
Ja, okay.
Dann dafür Leverkusen Union gewonnen, gegen Freiburg Porto. Gewonnen.
Ja, okay, auch. Aber Union hat gewonnen, Freiburg hat gewonnen und zwar richtig fulminant 14-0 gegen Dortmund.
Ja, Freiburg sind so die einzigen, die wirklich konstant gut die Fahne nach oben halten in der Euroleague mit 4 Siegen, einem Gegentor. Union, gut, die haben im Endeffekt, stehen sie jetzt da mit 6 Punkten, haben theoretisch noch Anschluss, aber gegen die beiden vor sich haben sie halt nie gewonnen. Die haben die 6 Punkte nach Hin- und Rückspiel beide gegen Malmö, also alle 6 gegen Malmö geholt.
Ja, stimmt, ja, da hast du recht.
Und wenn, sag ich mal, wenn man sagt Braga und wie heißt nochmal der andere Sound, irgendwas.
Zygurasi oder irgendwie so, ja.
Wenn die jetzt theoretisch, sag mal, wie im Hinspiel dann auch besser sind als Union, dann wird Union mit 6 Punkten in die Conference, nee, die sind in der Euroleague, oder?
In der Conference League spielen, ja. Haben ja die Conference League gestern perfekt gemacht, hat der Kommentator gesagt. Ich glaube, also das wäre auch die erste Mal K.O.-Phase in der Conference League für Union.
Mhm.
Aktuell stehen sie in der Bundesliga mit Freiburg zusammen, das ist irre. Wie die da stehen. Also Freiburg hat unentschieden gegen Hertha gespielt. Union gewonnen gegen Stuttgart, wirklich mit minimalistischem Ergebnis 1-0. Und es ist für mich absolut so, dass ich nicht davon ausgehe, dass das am Ende der Saison genauso sein wird. Ich glaube, die werden einbrechen. Aber es ist trotzdem bemerkenswert, wie stabil Freiburg hauptsächlich, finde ich, Union auch zum Teil, aber hauptsächlich Freiburg, wirklich sich von Jahr zu Jahr, Union zählt zwar das Gleiche, aber von Jahr zu Jahr einfach immer verbessert hat. Das ist krass.
Ja, also ich finde auch, wie du jetzt auch schon sagst, bei Union ist es ein bisschen anders. Ich würde vielleicht, also es ist jetzt vielleicht auch ein bisschen Unrecht Union tun, aber ich würde sagen, das war jetzt einfach so ein, vielleicht auch ein glückliches Händchen, dass man jetzt gerade eine Mannschaft hat, bei der es irgendwie einfach klappt, die gut zusammenspielt, Bei Freiburg würde ich mehr sagen, ist da wirklich zu sehen, dass sie seit Jahren so Schritt für Schritt mit auch teilweise jahrelangen Stammspielern da was aufgebaut haben. Bei Union, da ist ja immer so ein bisschen, gefühlt haben sie 10 neue Spieler pro Saison, die dann auf einmal gut sind bei Union. Und das ist dann vielleicht mehr so ein bisschen, ja, nur Glück wäre jetzt übertrieben, aber da ist halt auch einfach, dann muss man halt auch Glück haben, dass es passt. Also es kann halt auch dann mal nicht klappen. Und bei Freiburg ist wirklich so ein langsamer Fortschritt, so Schritt für Schritt, dass sie sich einfach verbessern, würde ich sagen.
Ich würde sagen, ich sehe das ein bisschen anders, zumindest was bei Union betrifft, und zwar was, also glückliches Händchen würde ich anders sehen, weil es ja auch jetzt schon das dritte Jahr ist, wo sie sich stetig verbessert haben. Und das ist jetzt nicht nur auf ein glückliches Händchen zurückzuführen.
Nee, nicht nur, nee.
Aber es ist halt, was ich dir absolut recht gebe, ist, die kaufen halt auch extrem oder holen sie extrem viele Spieler. Und davon funktioniert auch mal 2, 3 überhaupt gar nicht. Ich denke an den Wjolek zum Beispiel, an den Puchasz zum Beispiel. Denk an, weil doch immer Leveling jetzt auch nicht die große Nummer geworden bis jetzt. Deswegen, also Union hat auch viele Fehlgriffe. Da machen sie so ein bisschen, die machen die Qualität ein bisschen über die Quantität quasi weg.
Ja, genau.
Und einfach, und irgendwas muss da einfach auch stimmen, muss man auch sehr fairerweise sagen, dass plötzlich Spieler wie ein Rani Khedira, ein Gieselmann, einfach so overperformen, dass sie halt einfach.
Rani Khedira, den habe ich immer, den schätze ich mal mein Leben lang viel zu alt ein, irgendwie. Ich glaube, wegen Sami Khedira.
Ja, oder?
Zeitlang früher dachte ich einfach, es wäre der ältere Bruder irgendwie. Und dann, ja, wie lange spielt er noch bei Augsburg? Irgendwann ist er auch Schluss. Und dann jetzt ist er einfach so bei Union und ich glaube, der ist 28 oder so.
Ja, der wird sogar. Also es gab auch schon Überlegungen, ob der Nazio-Format hätte zum Beispiel, ne? Also
schwierig.
Ja, weiß ich nicht. Aber jedenfalls finde ich das bemerkenswert, was da in bei Union und bei Freiburg passiert. Das kann man so stehen lassen, dahinter eben Dortmund und Bayern aktuell.
Ja.
Ist ja ganz witzig, ne? Bayern spielt jetzt gegen Freiburg und Dortmund gegen Union oder andersrum. Jedenfalls gibt es da jetzt direkt die direkten Duells heute, dann morgen quasi.
Ja.
Und bin ich mal gespannt.
Und natürlich nicht zu vergessen, im Tabellenausschnitt der Big Five in Deutschland, Werder Bremen. Mit der zweitbesten Offensive der Liga hinter Bayern. Tja. Das ist natürlich auch wieder am letzten Freitagabend, um direkt mal natürlich einen flüssigen Übergang zu kriegen zu den Spielen. Fulminant, Hoffenheim vernichtet, natürlich völlig an die Wand gespielt und dann überragend 2-1 gewonnen mit dem Elfmeter kurz vor Schluss.
Wieder natürlich Niklas Füllkrug, klar.
Hast du das Spiel gesehen?
Das habe ich leider nicht gesehen.
Okay, weil...
Oder habe ich das gesehen? Nee.
Also es war, fand ich, so ein Hin und Her, also es waren immer so Phasen im Spiel, so eine Phase, wo dann Hoffenheim hat direkt gut begonnen. Dann würde ich so sagen, ab Mitte der ersten Halbzeit kam Bremen dann besser rein und hatte dann eine starke Phase, wo sie auch, glaube ich, das 1-0 gemacht haben. Ich weiß gerade nicht mehr genau, die Minuten und alles. Dann wiederum das 1-0 wurde dann schnell wieder ausgekontert mit dem 1-1. Und das war so, ja, also es hätte irgendwie in alle Richtungen laufen können, fand ich, bis zuletzt. Und dann ist es natürlich am Ende glücklich für Bremen. Und ich finde es dann schwierig, sowas zu sagen, das wäre jetzt irgendwie die Einstellung der Bremer, also die ist ohnehin einfach da, so Bremen würde ich jetzt nicht abschreiben, dass sie bis zum Ende kämpfen, aber ich meine einfach einen Elfmeter rausgeholt, den finde ich, den man auch so geben kann, ist halt im Endeffekt dann trotzdem auch ein bisschen glücklich, weil, ja, also klar, du provozierst ja auch einen Elfmeter in gewisser Weise, aber es ist jetzt nicht irgendwie wie ein, als hätte Bremen jetzt in der 90. wäre da völlig angerannt und hätte dann in der 90. noch ein Kopfballtor gemacht. So, das ist für mich dann eher eine Willensleistung oder sowas wie gegen Dortmund, ist halt krass, aber so ist halt ja ein glücklicher Sieg, der sich halt so einreiht in die bisher starke Saison von Bremen.
Absolut. Ich bin auch ein großer, großer Fan von der Art und Weise, wie Werder Bremen einfach spielt, muss ich sagen. Ich bin ja überhaupt erstmal ein Fan von der Dreierkette.
Ich bin übrigens Fan von Werder Bremen.
Ja. Gut, damit war es das mit dem Podcast. Aber ich bin ein großer, großer Fan von der Dreierkette, eigentlich schon immer. Also seit schon immer, ist klar, ist nicht, stimmt nicht. Mit 4 war ich noch kein 500-Dreierkette, aber halt. Das
kam so, erst so mit 5, 6,
seitdem, ne? Ich mich so ein bisschen. Als ich, genau, es kam erst 2006 mit der WM, genau. Nein, aber als ich mich quasi mit Fußball beschäftigt habe, so mit auch Taktik, weil ich irgendwie finde, dass die, und wenn du halt so gute Spieler hast wie Weiser aktuell, der wirklich einfach plötzlich mehr, also einfach mal wieder performt, wie er schon öfter mal performt hat früher, und ja, dann eben nicht mehr bei Leverkusen. Und dann so Spieler wie eben Füllkrug, Duxch, die da vorne die Bälle einfach auch einfach nicht nur, also haben wir schon letztes Mal drüber gesprochen, einfach auch unglaublich gut am Ball sind und eben nicht nur immer diese klassischen Neuner sind.
Ja.
Wie in Köln jetzt zum Beispiel in Dietz und in Tigges oder Modest bei Dortmund oder so. Einfach mal so ein bisschen variable zwei Spieler hast, die zwar ähnlich sind und trotzdem sehr gut, also, und eben gut am Ball sind. So. Also,
ja, was auch krass ist, finde ich. Zum Beispiel bei Schalke immer Quatsch. Oder was der große Vorteil, glaube ich, auch war, dass man sich in der zweiten Liga, so doof es jetzt klingt, gegen schlechtere Gegner, sag ich mal, einspielen konnte und mittlerweile auch einfach so ein blindes Verständnis zwischen den beiden da ist. Also der Doppelpass zum Tor von Duxch war halt überragend so und die wissen halt einfach so, ich glaube, das ist ganz witzig, weil ich habe gestern erst die Bremen-Doku geguckt, zumindest die ersten 5 Folgen von 6 und das war ja so am Anfang, hat auch Füllkrug so gesagt, als Duxch kam immer in den Interviews so, ja gut, dann wird es das jetzt für mich gewesen sein. Der war halt gut befreundet mit Markus Anfang, wurde deswegen auch geholt und wurde über Marktwert gekauft. So, dann denkt man sich halt als Füllkrug, ja gut, den wird man ja auch spielen lassen, dann bin ich jetzt erstmal raus so und hat dann auch so Witze gemacht irgendwie, ja Mensch, hier, ich bin nicht verletzt, schreib mal direkt auf Transfermarkt, hier, Füllkrug ist gar nicht mehr verletzt, ich muss meinen Marktwert steigern, damit ich noch verkauft werde und so. Und dann irgendwie doch, glaube ich, mittlerweile sind sie auch, zumindest wirkt es so auf dem Platz, dicke Freunde geworden, die sich eben auch so blind verstehen und eben beide zusammen auf dem Feld sich perfekt ergänzen, würde ich sagen.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch die Bremen-Doku gesehen, jetzt auch schon komplett. Und es ist halt auch, also es war.
Nicht spoilern, ob Bremen den Aufstieg schafft.
Aber es war auf jeden Fall super, super interessant, da mal reinzugucken. Ich habe gestern die Schalke-Doku angefangen.
Ja, die wollte ich auch noch gucken. Es gibt
auch witzigerweise eine MSV Duisburg-Doku, wo ich denke, okay.
Okay, ist auch ein Muss eigentlich.
Also zumindest bei RTL Plus wird immer gesagt, das ist ein absolutes Muss, da muss man reingucken. Die Pott-Doku.
Wie viele Folgen hat die Schalke-Doku?
Ich glaube, es ist auch, weiß ich nicht, auch, aber 6.
Okay, glaube ich. Dann wollte ich mir auch noch reinziehen.
Oh, 6 oder 7. Und, Was ich gleich merke, also zumindest in der ersten Folge war es so, dass da wird nicht gezeigt, wie Gespräche laufen. Also zumindest in der ersten Folge. Da wird eigentlich nichts Negatives gezeigt, fand ich in der ersten Folge. Und das fand ich halt so. Ihr seid in der zweiten Liga, da kann nicht alles perfekt sein. Da kann nicht alles von Emotionen geladen, von dieser Jagdszene auf Schalke, die natürlich schlimm waren.
Ja, und vor so, allem kann, in einem so kriselnden Verein und in einem wahrscheinlich der schlimmsten Jahre der Vereinsgeschichte, so sportlich.
Absolut, absolut. Und dann wäre es doch, also das ist genau das, was ich schon mal, ich weiß nicht, ob ich es hier schon mal gesagt habe, aber irgendjemand habe ich schon mal gesagt, also entweder du machst Doku richtig, dann guckst du auch rein, so wie Bremen es gemacht hat. Ich finde, Bremen hat es richtig gut gemacht, die hat auch sehr viele Einblicke gegeben, oder lässt es halt sein. Also, weil dann brauchst du auch keine Doku machen über Schalke, wenn du nur 15 Shots vom Stadion hast.
So. Mhm.
Also,
ich meine, die Spiele wird jeder Schalke-Fan gesehen haben und wissen, wie es so sportlich war. Da ist halt mehr so das emotionale im Hintergrund halt interessant, das stimmt.
Genau.
Eben. Da fand ich auch zum Beispiel krass in der Bremen-Doku, den Fight zwischen Füllkrug und Fritz zu sehen, wie sie halt nach dem Darmstadt-Spiel da rein sind und da fast aufeinander losgegangen sind, wirklich. War schon echt interessant.
Auch dieses
als Bremen-Fan nochmal mehr, aber ich stelle es mir auch als neutralen Fan interessant vor.
Voll, auf jeden Fall. Und auch dieses Gespräch mit Baumann, wo der sagt, du, wenn ich das und das jetzt mache, dann bin ich weg.
Ja, genau, zum Toprak. Ja, wenn ich Toprak jetzt verkaufe, dann verlieren wir 2 Spiele, dann bin ich raus.
Ja, genau. Oder auch die Gespräche mit Markus Anfang über Weiser, machen wir das jetzt oder so. Also das ist schon viel interessanter. Und bei Schalke war das eben nicht so. Kannst du dir gerne angucken und vielleicht wird es jetzt besser, aber ich fand die erste Folge jetzt schwach, dann in dem Fall. Weil ich dann denke, ja, dann brauchst du es halt auch nicht machen.
Ja.
Jedenfalls, Bremen hat das Spiel gewonnen gegen Hoffenheim. Ich liebe die Dreierkette, das bleibt dabei. Und
schon seit 2006.
Bei Hertha zum Beispiel fand ich so Quatsch. Das war nicht so, so Quatsch bei Hertha die letzten Jahre. Wir hatten keine Flügelspieler, keinen einzigen Gefühl zwischenzeitlich mal. Und wir haben immer mit einer Viererkette gespielt und haben dann einen Serdar draußen gespielt oder ein, oder wer auch immer. Und dann denkst du, oder auch mal ein Toussaint hinten rechts, weil wir keine Rechtsverteidiger hatten. Wo du denkst, sag mal, dann mach doch eine Dreierkette draus, hast du wenigstens irgendwas an Flügelspielern mit Außenverteidigern. So, also ich bin ein großer Fan.
Übrigens noch einen Nachtrag dahingehend zur letzten Folge. Hatte ich dir schon geschrieben. Zur Frage, ja, stimmt, bester deutscher Außenverteidiger ist für mich unter Berücksichtigung der aktuellen Form Mitchell Weiser.
Hast du gesagt, ja. Also kann ich auf jeden Fall aktuell mitgehen. Ja, und das ist halt eben dann auch für Füllkrug gut. Der wirkt ja natürlich auch nochmal besser dadurch.
Würdest beide. Du Weiser mit zu WM nehmen?
Also ich bin ein großer Fan davon, Leute immer nur Leute mitzunehmen, die aktuell einen Hoch haben. Ich glaube, dass das viel bringt. Und da wir auf der Rechtsverteidigerposition, ja, also selbst wenn wir jetzt Kehrer mitnehmen, fehlt ja immer noch einer. So. Mhm. Da kannst du Henrichs natürlich mitnehmen. Ich bin von Henrichs in letzter Zeit nicht so überzeugt. Ich war es auch noch nie so richtig, selbst als Leipzig richtig gut gespielt hat, muss ich sagen. Obwohl ich gesagt habe, das ist zu dem Zeitpunkt eben der Beste. Mhm. Würde ich sagen, und leider spielt mein Wolf aktuell auch nicht so oft. Deswegen würde ich sagen, Weiser wäre aktuell die beste Alternative, ja, würde ich sagen. Ja.
Okay, finde also ich halt zum einen aus Bremen-Sicht auch, aber ist halt dann immer schwierig, so wenn ich dann mal wieder versuche, neutral zu denken, denke ich mir, ist auch, wenn man dann zu viele, die noch nie irgendwie Nationalmannschaft, gar nicht so die Leute kennen, das Umfeld und so, man braucht ja auch wirklich ein bestehendes Mannschaftskonstrukt, aber gut, das hat man, wenn man jetzt zwei Bremer mit dazu nimmt, die noch nie dabei waren, gut.
Wollte ich gerade sagen, ja.
Wer es bisher als, wer dann als Säule wegfallen würde, es wären halt nur irgendwelche anderen, im Prinzip nehmen wir immer irgendwelche Außenverteidiger mit, die nicht wirklich spielen oder, sag ich mal, keine großartige Relevanz bisher in der Nationalmannschaft hatten.
Eben, also wenn ich dann zwei Bremer wenigstens quasi mitnehmen würde, dann wäre das ja jetzt nicht so dämlich auf jeden Fall.
Vor allem Mitchell Weiser hatte ich ja auch ganz gut mit Julian Brandt und Kai Havertz und so, glaube ich, versteht. Denn so, der hat ja auch, glaube ich, seine Freunde in der Nationalmannschaft.
Ja, es gibt ja so Leute, die kennen gefühlt überall jemanden. So Leonardo Bittencourt zum Beispiel kennt ja gefühlt irgendwie überall jemanden, was jetzt nicht nur in der Doku gedingst wurde, sondern eben auch bei so.
Wobei ich glaube, viele, was man so gar nicht weiß oder so merkt, so mit ähnlichen Jahrgängen, die kennen sich teilweise aus Nationalmannschaften und so. Genau. Und so, ich weiß ja nicht, immer wenn man sich dann einmal pro Saison sieht und so, dann quatscht man wahrscheinlich auf dem Feld und so bleibt dann, glaube ich, der Kontakt. Also ich würde jetzt wahrscheinlich so, auch wenn die sagen, sie kennen sich und verstehen sich, wahrscheinlich treffen die sich nicht irgendwie alle 3 Monate auf einen Kaffee oder so, aber der Kontakt ist wahrscheinlich dann immer da und man kennt sich.
Absolut, würde ich genauso sehen. Dementsprechend sehe ich das jetzt nicht als das große Problem. Das ist so ein bisschen gemachte Geschichte für irgendwelche Zeitungen gefühlt, weil, ja, okay. Gehen wir weiter im Text, würde ich sagen. Bochum schlägt Frankfurt fulminant mit 3-0 und das muss ich auch sagen, verdient. Frankfurt hat echt schwach gespielt.
Ich habe die Samstagskonferenz leider nicht gesehen, aber ich war von dem Ergebnis auch selbstverständlich sehr überrascht, wobei ich auch finde, dass Frankfurt immer für Überraschungen gut ist. Also dadurch, also es war eine Überraschung, aber hat mich deswegen wieder nicht so überrascht.
Ja, kann ich. Überraschende Nicht-Überraschung.
Ja.
Ja.
Nee, nicht überraschende Überraschung.
Nicht überraschende Überraschung, genau, das ist besser, ja. Ich kann das verstehen. Ich habe auch gesagt, okay, 0-0 würde mich jetzt nicht überraschen. 3-0 für Bochum überrascht mich in dem Sinne natürlich schon.
Ja, klar.
Aber trotzdem hätte ich mich in Unentschieden nicht so überrascht, wo wir schon mal beim Thema sind. Und Bochum hat das sehr gut gemacht, die 3 Tore dann auch eben erzielt, mit einem Dicker, mit einem Eigentor sogar noch. Für mich heißt es jetzt aber nicht, dass Bochum jetzt der neue Club der Bundesliga wird und jetzt wieder mit
auf Platz 9 endet,
so, sondern die Wende ist geschafft nach einem Spiel. Welche Spieler sind jetzt überhaupt möglich zu wechseln nach Dortmund oder was auch immer? Und ist Hoffmann einer für Leverkusen oder vielleicht sogar Backup für Bayern? Nein, also ist Quatsch. Also es gab es nicht, aber ist ja Gefahr, dass sowas immer entsteht bei so einem Spielen. Fand ich auch bei Dortmund immer witzig. Bei Dortmund merkt man das gerade extrem, ne, dass es immer heißt, ja, Moukoko ist ja einer für Bayern. Moukoko und Modest vorne funktionieren vielleicht richtig gut, richtig stark. Die sind richtig in Power und wollen Meister werden. Und jetzt haben sie unentschieden gegen Sevilla gespielt. Ja, die Mentalitätsfrage wird immer wieder gestellt werden müssen. So, also, hä? Also ein bisschen müsst ihr euch jetzt auch einigen.
Na.
Und dementsprechend Bochum 3-0 gegen Frankfurt. Mehr habe ich dazu nichts zu sagen.
Ja. Philipp Förster, Spieler des Spiels, mit, glaube ich, an jedem Tor beteiligt.
Das ist auch krass, ja.
Ja.
Stimmt. Leverkusen gewinnt 4-0 mit dem neuen Trainer gegen den FC Schalke 04, stürzt damit den Schalke weiter in die Krise, die Schalke weiter in die Krise und Kramer auf dem Wackelstuhl.
Ja, würde ich sagen. Das Ergebnis weniger überraschend, um mal hier im Überraschungsthema zu bleiben. war jetzt, würde ich einfach mal so sagen, ein dankbarer Start für Xabi Alonso, um reinzukommen. Aber würde ich jetzt Leverkusen auch noch nicht zu hoch anrechnen, da ja immer der von uns auch mal angesprochene Boost einfach immer unter dem neuen Trainer läuft es erstmal gut. Und dann gut, jetzt unter der Woche europäisch war es schon wieder nicht alles rosig. Und dann, ja, würde ich jetzt erstmal abwarten, wie sich das entwickelt mit Leverkusen. Also ich würde sie jetzt noch nicht ja, also gut, ist auch ein 9. Spieltag, aber ich würde auf jeden Fall sagen, ist immer noch Krise.
Auf jeden Fall. Ja, bei Leverkusen ist auf jeden Fall noch Krise. Da muss man gucken, ob sie da unten sich rausarbeiten können. Und wo wir eh schon beim Thema Rosig waren, der hat auch trainiert. Leipzig in Mainz, unentschieden. Habe ich nichts Besonderes zu sagen.
Ja, Leipzig-Mainz ist für mich irgendwie im Kopf immer so ein Spiel, was irgendwie 7-0 für Leipzig ausgeht. Aber ich glaube, das war nur aufgrund der letzten Saison. Weil die ja zweimal, glaube ich, extrem hoch gewonnen haben.
Kann sein, ja.
Aber ja, für mich unentschieden.
Für mich ist Mainz-Leipzig, es gibt so ein paar Spiele, also ein paar Begegnungen, die mir irgendwie so egal sind. Also so, und ich würde sagen, wir hatten sogar an dem Tag zwei, also außer es geht dann um den Abstiegskampf direkt und so, und dann guckst du, ob die, aber wir hatten fast zwei an dem Tag, und zwar Mainz-Leipzig und Augsburg-Wolfsburg.
Hast du da zufällig die Tabelle vor dir? Oder so alle Mannschaften? Dann machen wir jetzt eine schnelle Runde. Was ist für dich die egalste Partie der Bundesliga, wenn die spielen?
Okay, warte. Da müssen wir jetzt kurz überlegen. Aber ich habe, glaube ich, einen Favoriten, ja. Ja, ich habe einen Favoriten. Und du auch?
Ja. Okay, also auf jeden Fall ist bei mir beteiligt Bochum.
Ja, bei mir nicht, weil ich es einfach so ganz, weil ich, bei Bochum finde ich es irgendwie interessant, so einfach die zu sehen, weil die einfach wirklich kompletter Underdog sind, deswegen ist es bei mir nicht.
Okay, also es ist bei mir, ja, ich schwanke zwischen Mainz gegen Bochum oder Hoffenheim gegen Bochum.
Okay, für mich ist es, also Mainz ist auf jeden Fall beteiligt bei mir. Es gibt immer so Sachen, wo ich denke, oder bei jedem Team findet man irgendwie was, was einen dann doch irgendwie interessiert. Mich interessiert schon, wie Bo Svensson zum Beispiel performt, zum Beispiel.
Okay.
Aber es gibt halt wenig, wo es mich, also was mich jetzt bei Mainz so interessiert. Und Hoffenheim, bei mir ist es Mainz-Hoffenheim oder Mainz-Augsburg. Das sind für mich so die Themen. Und ich habe mich, weil ich mich schnell entschieden habe, sage ich das, was ich gesagt habe. Ich hätte Mainz-Augsburg gesagt. Das finde ich egal.
Ja, ich habe auch also Bochum-Augsburg überlegt, aber dann, habe ich nochmal drüber nachgedacht, dann interessiert es mich halt schon, weil ich hoffe, dass Augsburg verliert. So, das ist dann schon ein Anliegen, was ich habe, um mir das Ergebnis nochmal anzugucken. Aber so, weiß nicht, Bochum, Hoffenheim, so, da ist mir eigentlich wirklich egal, wie es ausgeht, da habe ich nichts verpasst. Also wahrscheinlich am Ende der Saison, wenn irgendwie Hoffenheim und Bremen auf Platz 9 und 10 stehen, hoffentlich vielleicht, dann wird es nochmal vielleicht eng und dann hofft man natürlich immer, dass der Konkurrent verliert und man Platz mehr macht, aber so insgesamt gesehen ist mir Hoffenheim eigentlich schon relativ egal.
Ja, also mir ist Hoffenheim auch relativ, also Hoffenheim, Mainz und Augsburg sind für mich die egalsten Mannschaften, bei Mainz und Augsburg ist so ein bisschen Interesse der Trainer, für die Trainer noch da und das ist aktuell bei Hoffenheim auch ein bisschen, also ich habe manchmal so einen Trainer Interesse, einfach wie die performen so. Und wünsche mir, dass die halt so neue Leute wie neben Maaßen zum Beispiel eben auch funktionieren. Deswegen, aber eigentlich sind mir die drei Mannschaften am egalsten, muss ich schon sagen. Gut. Übrigens ist Leverkusen auch nicht so weit weg, muss ich sagen. Also für mich ist jetzt Leverkusen auch nicht so
der. Ja, wobei ich finde, also in Normalformen spielen sie teilweise ganz attraktiven, temporeichen Fußball. Also das ist einfach so, ja gut, vom Ergebnis, sage ich mal, im Endeffekt ist mir das Abschneiden von Leverkusen dann auch egal, aber so vom Spiel, so, das finde ich manchmal ganz nett anzugucken.
Ja, absolut. Augsburg gegen Wolfsburg gab es noch, das gehört auch in die Kategorie, ja. Musste halt sein, würde ich sagen. Ja. Nächstes Spiel ist dann, also unentschieden dort, Dortmund gegen Bayern. Und das war
Exhausen. Der Klassiker.
Der Klassiker in Deutschland. Für mich ist es nicht der Klassiker. Also es ist nicht der Klassiker, wenn man das jetzt vergleicht mit dort mit Barcelona gegen Real.
Ja.
Aber es ist in Deutschland einfach, für mich ist es in Deutschland einfach das Topspiel halt.
Ja. Ja, ich finde den Begriff auch ein bisschen komisch, weil in Deutschland gibt es halt nicht so diese zwei Mannschaften, die, sage ich mal, Jahrzehnte hinweg sich bekämpfen um die Meisterschaft oder irgendwie erfolgreich sind, weil Bayern hat immer einen anderen Konkurrenten. So wahrscheinlich Anfang der 2000er wäre Bremen gegen Bayern der Klassiker gewesen. Dann. Ja,
absolut. Ja, oder Gladbach gegen Bayern zwischenzeitlich.
Das ist halt immer so, wer halt einfach gerade die zwei ist, der gegen Bayern halt das Topspiel ist. In ein paar Jahren ist Union Bayern der Klassiker.
El Clasico. Ja, das war krass. Also was da in den letzten Minuten oder letzten Sekunden passiert ist. Und das ist gerade Moukoko und Modest, die Tore machen für Dortmund, ist natürlich eine Geschichte, die kannst du dir nicht ausdenken.
Ich finde es auch anderes Thema vom Spiel immer krass, dass Bayern Dortmund immer so unter kritischen Schiedsrichterentscheidungen steht. Also ist ja jetzt nicht so, als würden, ja, ich finde einfach, die schaffen es so in dem Spiel immer mehrere Momente zu kreieren, die für den Schiedsrichter halt immer kacke sind. Und an und für sich hat Aitekin halt früh die Karten verteilt, aber fand ich jetzt an sich nicht so dramatisch. Vielleicht die allererste an Sabitzer war schon sehr früh und für ein hartes Einsteigen. Aber
muss ich sagen, die kann man schon geben.
Ja, aber die von De Ligt und Bellingham fand ich dann schon beide in Ordnung.
Ja.
Und dann war halt die erste kritische Entscheidung Bellingham gelb-rot kurz vor der Halbzeit. Er tritt halt Davies ins Gesicht. Da sei jetzt mal die Absicht dahingestellt, die ich glaube nicht vermute, dass sie da war, aber das ist, finde ich, schon eine gelbe Karte halt. Also der hat halt schon ein hohes Bein und trifft ihm im Gesicht. Also jetzt ganz nüchtern betrachtet, ist es halt gelb. Ich glaube, da hat halt nur mit reingespielt, dass er schon eine frühe gelbe bekommen hat und dann Aitekin dachte, gut, dann lasse ich es mal bei sehr dunkelgelb und lasse dir nichts mehr zu Schulden kommen. Was er dann auch in der zweiten Halbzeit, finde ich, gemacht hat. Also da war jetzt nicht mehr, dass ich dann nur sagte, oh, und jetzt fault er hier weiter.
Ne.
Aber da hätte man gelb-rot geben können, finde ich.
Sehe ich genauso, muss ich auch sagen. Auch wenn ich Aitekin als den besten Schiri in Deutschland halte, war das eine Fehlentscheidung und er hat sich keinen Gefallen damit getan, danach in den Doppelpass zu gehen, muss man auch ehrlich gesagt sagen. Hast du das gesehen?
Nee, leider nicht.
Er hat halt immer, und dann, also ich bin ja absolut kein Fan von Hoeneß, und der hat wirklich letztes Mal auch wieder angerufen davor und hat so eine Scheiße erzählt wegen Katar und dass das alles so richtig sei und was für krasse Menschenrechtsverbesserungen es da gab und so ein Scheiß hat er da erzählt und so ein Quatsch. Aber er hat diesmal geschrieben und das fand ich nun wieder, dass er halt, Aitekin hat es damit beantwortet, eben genau aus dieser Situation heraus, dass man eben nicht so krass ins Einsteigen will in so ein Spielgeschehen. Natürlich wäre es eine krasse Entscheidung gewesen, jetzt auch gegen Dortmund halt im Spiel, dass man das immer sehen muss, situativ. Und dann hat er eben erklärt, dass es nicht seine Absicht war und man könne das so geben und er verstehe jeden. Aber es war alles nicht eindeutig, woher man, also keine der Argumente, die er da gebracht hat, würde ich sagen, haben mich jetzt überzeugt.
Ja.
Ich bin der Meinung, und da gab es auch letztes schon mal eine Diskussion, ich bin persönlich der Meinung, dass der Schiedsrichter einfach die Szene bewerten sollte, scheißegal in welcher Minute das passiert.
Das ist meine. Da bin ich ein bisschen anderer Meinung.
Also das ist meine persönliche Meinung, dass ich sagen soll, der Schiedsrichter sollte auch jede Szene, egal zu welcher Minute quasi, mit den gleichen Maßstäben behandeln.
Ja, ich finde ein bisschen, also ich finde auch, das finde ich macht für mich auch einen guten Schiedsrichter aus, wenn er halt eben abwägt in manchen Situationen oder Fingerspitzengefühl beweist. Also ich weiß, was du meinst an sich, das, sonst wird es halt irgendwie ein bisschen willkürlich, aber an sich ein Maß an die Situation abschätzen, finde ich dann schon in Ordnung, was jetzt Aitekin halt gegen Bellingham gemacht hat, wobei ich dann halt denke, da hätte man dann schon eher Gelb-Rot geben können.
Ja, das Ding ist halt, dass ich glaube, dass wenn, also Fingerspitzengefühl, dagegen sage ich auch nichts, also ist auf jeden Fall richtig, aber du weißt ja quasi am Anfang des Spiels, dass du das wahrscheinlich brauchen wirst und gibst dann halt nach 2 Minuten eine gelbe Karte gegen Sabitzer oder so.
Aber wenn man nur die Szene bewertet, dann finde ich, dann hätte er, denke ich, auch gegen Sané rot geben können. Für den Tritt an Adeyemi. Und ich glaube, die hat er nicht gegeben aus dem Punkt, dass er 30 Sekunden vorher gegen Coman gelb-rot gegeben hat. Und dann dachte ich, kann jetzt ja auch nicht Karten verteilen wie ein Blöder und alle runterschicken. Aber Sané hat halt einfach von unten einfach halt nachgetreten. Halt einfach mit der offenen Sohle hinterhergetreten. So, das ist rot.
Ja, und das ist halt der Punkt. Das ist halt rot. Und das ist doch egal quasi. Natürlich ist es bitter. Also, was für eine Situation, also ich will auch nicht in der Situation von dem Schiri sein, obwohl, geht eigentlich, aber in dieser Situation da entscheiden zu müssen jetzt, ob ich da jetzt nur wieder rot gebe oder eben gelb-rot gebe für Bellingham und dass Dortmund natürlich das ein Nackenschlag für Dortmund und eigentlich das K.O. für Dortmund wäre, da müssen wir nicht drüber reden. Mhm. Besonders, und du spielst halt noch in Dortmund so.
Ja.
Natürlich ist es scheiße, aber ich meine, im Endeffekt hat halt Bellingham ihm ins Gesicht getreten.
Ja.
Also, das ist halt der Fakt. Und keine Ahnung. Also, ich bin immer noch weiterhin. Ich glaube, er hat dieses Spiel ein bisschen ins Klo gegriffen, aber bin eigentlich trotzdem weiterhin ein großer Fan von Aitekin als Person und auch als Schiedsrichter. Aber da fand ich, hat er sich. Also, fragt den Schiri, fand ich, ist ja so eine komische neue Kategorie da beim Doppelpass, wo ich immer denke, weil was sollen die denn sagen? Die sagen immer nur das Gleiche, weil was sollen die denn jetzt sagen? Die werden ja nicht sagen, ja, also. Nee, wenn man so pfeift wie ich, dann kann man eigentlich nicht Bundesliga pfeifen. Das werden sie ja nicht sagen. Deswegen finde ich die Kategorie ein bisschen Quatsch, aber da hat er sich, finde ich, keinen Gefallen mitgetan.
Ja, das stimmt.
Dann aber natürlich die Ekstase bei Dortmund und dieses Wunderbare, was mittlerweile schon zu Meme geworden ist, sogar schon in der bei TV Total gezeigt wurde, von Kahn, der da ausrastet am Rand. Ja. Ich fand es jetzt gar nicht so bemerkenswert krass. Das
hat halt hat sie halt krass aufgeregt, so beim Tor, aber dann ja auch direkt wieder hingesetzt. Aber ich fand, das 2-2 war auch extrem gut. Oder, ja, ist jetzt nur eine Situation, aber die zeigt so den Einsatz. Das war echt gut von Schlotterbeck, fand ich, vorbereitet.
Ja.
Den dann noch von der Linie zu kratzen und dann reinzubringen auf den zweiten Pfosten. Aber gut, sollte man eigentlich an Bayerns Stelle verteidigt kriegen.
Ja, würde ich auch sagen.
Und wer halt reinkam für Davies, der dann eben durch die nicht gegebene Gelb-Rote, durch das Foul sich verletzt hatte am Kopf, wer da reinkam, Stanisic, fand ich sehr schwach.
Ja, leider.
Also da ging dann auch für Dortmund viel über die rechte Seite eben und hat ein bisschen weniger Stabilität reingebracht.
Ja, das stimmt. Ich glaube, wir müssen langsam ein bisschen durch, weil ich habe das Gefühl, ich habe einen Frosch im Hals, sonst kann ich gleich nicht mehr reden. Dann gab es noch das Derby, Gladbach gegen Köln, 5-2 hat Gladbach da gewonnen.
Da fand ich, das habe ich zwar nicht gesehen, aber bemerkenswert war der Jubel von Thuram zum 5-2 zur Köln-Kurve gerannt und dann den Modest-Torjubel mit der Brille gemacht.
Das ist bitter.
Schon äußerst provokant.
Habe ich gar nicht gesehen, aber ein bisschen arrogant, ja, ein bisschen Quatsch, muss man auch sagen.
Ja, aber Gladbach hat da völlig verdient gewonnen und ich würde sagen, Baumgart hat sich so ein bisschen verzettelt, da er davor in der Euroleague die B11 hat spielen lassen, um dann fürs Derby zu schonen und dann verkackt die A11 so das Derby, dann denkt man sich als Fan auch gut, dann Hätten wir auch in Belgrad mit der A11 spielen können. Aber gut, ich weiß gar nicht, wie es jetzt gestern war, aber die A11, glaube ich, hat jetzt auch gestern gegen Belgrad nicht besser gespielt.
Ja, es haben auch Dietz gespielt, zum Beispiel von Anfang an. Das war jetzt, gestern habe ich, das war ein bisschen Trauerspiel, muss man sagen, für die Kölner. War echt nix gestern. Also, was ich gesehen habe, ich habe dann immer noch Freiburg gesehen, das war auf jeden Fall im Legen besser. Hertha gegen Freiburg, 2-2, das habe ich natürlich gesehen. Kann ich aber nicht so viel zu sagen. Hertha hat besser gespielt. Für mich hätte Hertha einen Sieg verdient gehabt. Luke Bacchio ist aus irgendeinem Grund auferstanden von den Toten nach seiner Wolfsburg-Leihe. Finde ich überragend. Macht ihn richtig gut. Also ist für Hertha der wichtigste Spieler aktuell. Schade ist, dass Schade ein Tor machen konnte. In der 78. Minute nach einem Patzer von Christensen. Das geht auf seine Kappe, das Tor ist dann auch bitter, dass es wirklich durch drei Beine durchgeht. Also drei rutschen da in letzter Sekunde noch dran vorbei, einer durch die Beine und so ein Scheiß. Aber der Potsdamer schießt dann natürlich den Ausgleich für Freiburg. Und
unser Junge aus Potsdam.
Unser Mann, Schade. Ja, es ist Schade im doppeldeutigen Sinne. Und Hertha macht jetzt das vierte Unentschieden in Serie und hat jetzt mit Leipzig jetzt nicht den einfachsten Gegner vor der Haustür jetzt am Samstag oder am Sonntag.
Ja, ich glaube am Samstag 18:30 Topspiel.
Genau.
Ja, und dann gegen Union? Genau, Stuttgart halt eben verloren gegen Union, denke ich. Ich habe so, wir haben es ja nebenbei die zweite Halbzeit geguckt, so ist jetzt, denke ich, wenig überraschend oder ja, kann man so verbuchen als Pflichtsieg für Union.
Ja, würde ich auch sagen, obwohl Stuttgart einige gute Chancen hatte, muss man auch sagen.
Aber die einzige Mannschaft in der Liga, die jetzt bisher nicht gewonnen hat, da Bochum den Sieg geholt hat. Aber steht nur auf Platz 17.
Stimmt. Das stimmt. Gut. Wie war unser Folgentitel?
Nicht überraschende Überraschung.
Genau, das finde ich klingt sehr sinnhaft und ich würde sagen, gehen wir jetzt so flott wie möglich hier mal raus. Wir hören uns ja der nächste Woche wieder.
Ja.
Und dann.
Dann hoffentlich wieder fit. Freude
gerechnet. Genau, beide. Dann lass dich mal durchchecken und gucken wir mal, was nächste Woche ansteht.
Ich wünsche dir was, Max. Dann bis zum nächsten Mal.
Bis dann, ciao.
Ciao.